Predigtthema. Also heute geht es ja um Epiphanias. Ihr habt es schon gehört, der letzte Sonntag nach Epiphanias oder in der Epiphanias-Zeit. Und Epiphanias klingt so ein bisschen wie das, oder das deutsche Wort Epiphanie kommt ja daher. Also wie könnte man das übersetzen? Eine Erscheinung oder ein Lichtblick oder sowas. Schade, dass wir heute den, also ich hätte das schon cool gefunden, wenn wir den Weihnachtsbaum noch hier gehabt hätten. Der wäre wahrscheinlich sehr, sehr braun schon jetzt mittlerweile. Und wir hätten den zusammen rausschmeißen können. Das wäre doch mal was, eine Predigt, in der man den Weihnachtsbaum rausschmeißt. Bei meinen Großeltern hat übrigens, das ist ein kleiner Funfact, bei der Hochzeit, die haben geheiratet irgendwie am 27., 28. Dezember, also irgendwie ganz kurz nach Weihnachten. Und dann hat der Tannenbaum angefangen zu brennen. ja, kann man dann als Omen deuten oder nicht, aber es war, wurde dann gelöscht. Jedenfalls Epiphanie, also manchmal ist es ja so, man hat so einen Lichtblick-Moment. Und ich finde gerade Sonntag ist ein guter Tag, darüber zu reden, weil für viele ist ja Sonntag so der Tag, das Mikro ist ein bisschen störrisch heute, so Sonntag so der Tag, wo man so einen Lichtblick-Tag hat. Ja, da hat man die Woche hinter sich gelassen, man hatte schon den Samstag frei im Idealfall, um sich so ein bisschen zu verabschieden von dem ganzen Stress von der Woche. Und Sonntag ist da wirklich so der Tag, wo man so ein bisschen, ja, wo alles anders aussieht. Da kann man spazieren gehen, da kann man in den Gottesdienst gehen. Für all diejenigen, die hier sind, ist es wahrscheinlich sowieso zum Gottesdienst zu gehen, so eine ganz andere Perspektive nochmal auf sein Leben zu kriegen. Aber auch für alle anderen, würde ich sagen, die nicht in die Kirche gehen oder so, ist selbst für die ist der Sonntag wie so eine Epiphanie manchmal, weil die auch, keine Ahnung, da hat jeder so seine Rituale, der eine guckt Fußball, Sportschau am Sonntag, ist die nicht Sonntag? Nee, Samstag ist die, ne? Ein Freund von mir guckt immer Terra X am Sonntagabend. Also man hat da so seine Traditionen und dann ist es was anderes, ne? Also es ist was anderes und dann hat man so wie so einen Bergmoment. Es gibt ja auch diese Erzählung in der Bibel, ihr erkennt die vielleicht, wo Jesus auf den Berg geht mit zwei seiner Jünger und die sehen dann auch so eine Art Epiphanie. Also die sehen Jesus verherrlicht und Mose und Elia und dann sind sie fasziniert. Die sagen, wir wollen hier Hütten bauen, wir wollen hier gar nicht mehr weg. Und so ist es manchmal. Ne? Manchmal hat man im Leben solche Hochzeiten, aber ganz oft ist es dann, gibt es auch diesen Kontrast. Also es gibt diesen Kontrast, wir gehen dann wieder zurück in die Woche. Montag erschlägt es uns schon so richtig. Ne? Da gibt es, ich glaube, es gibt auch so viele Witze über den Montag wie über keinen anderen Wochentag. Vielleicht über Freitag noch ein paar, aber Montag ist schon krass für viele, weil man dann wieder so, also nicht, weil die Arbeit anstrengender ist als sonst, sondern einfach, weil einen vielleicht dieser Alltag wieder einholt, vielleicht auch so manche Sorge wieder einholt, die man so verdrängt hat. Ich bin auch immer froh, dass die Abbuchungen auf dem Konto am Wochenende nicht angezeigt werden, zumindest bei mir nicht, ja. Dann sieht man erst Montag, wie schlimm es aussieht. Und jetzt ist ja gerade Ende des Monats, stimmt, da passt es besonders gut. Und so ist es dann, ne? Dann holt einen die Woche wieder ein. Also es gibt Licht und es gibt Finsternis in unserem Leben. Es gibt helle und es gibt dunkle Momente, das will ich damit sagen. Und das ist eine Realität in unserem Leben, die, glaube ich, niemals weggehen wird. Und die auch in dem heutigen Predigttext eine besondere Rolle spielt. Also es gibt Helles und es gibt Dunkles, es gibt Hochzeiten und es gibt tiefe Zeiten. Und das fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an. Gott erschafft ja die Welt. Und was ist der erste Satz nach dem ersten Satz? Also der zweite Satz in der Bibel, wisst ihr das? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist der erste. Genau, die Erde war wüst und leer, ist ja noch ein Satz, Entschuldigung. Und dann kommt?
Finsternis war über der Urtiefe.
Genau, danke schön. Finsternis. Finsternis war über der Urtiefe. Ja, so kann man das übersetzen, das ist gut. Also das heißt, am Anfang war Finsternis, da war Tohu Wabohu, sagt die Bibel. Das ist also Tohu Wabohu mag ich gerne, weil das klingt schon so wild, diese Worte, Tohu Wabohu. Und das sagt auch meine Mutter immer, wenn es in unserem Zimmer nicht so schön aussieht, da sagt sie es ja, Tohu Wabohu hier. Auch ein krasser Vergleich eigentlich. Also mein Kinderzimmer sah hoffentlich nicht so aus wie die Urflut. Aber dieses Chaos kommt Gott hinein und er tut etwas. Er scheidet das Licht von der Finsternis. Das ist sein erster Schöpfungsakt. Ja, also da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, das ist so diese Situation, oder über dem Ur. Also Wasser ist ja ein schlechter Begriff, ja, weil Wasser kann man es ja noch gar nicht nennen. Es ist eigentlich so eine Art, ja, es ist diese Urtiefe, ja, und da ist dann kommt Gott rein und das Erste, was er tut, er scheidet das Licht von der Finsternis. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass er, da muss ja schon Licht gewesen sein, sonst hätte er ja das Licht nicht von der Finsternis scheiden können. Also die Bibel sagt ja nicht, Gott knipste das Licht an. Das wäre ja auch gegangen. Also dass Gott hätte sagen können, so er kam als Licht in die Finsternis. So ist es ja dann auch im Johannesevangelium am Anfang. Aber nein, die Bibel sagt, er schied das Licht von der Finsternis. Also es ist so, als wäre alles am Anfang schon da gewesen. Als wäre das so eine Art Mischmasch aus Licht und Finsternis gewesen. Und Gott kommt dann da so rein und zack, er zieht es so auseinander. Er gibt dem Ganzen einen Rahmen. Er sagt, du bist Licht und du bist Finsternis. Und das ist ja dann auch interessant bei den Menschen. Spielt es dann eine Rolle, als sie von dem Baum essen, der Erkenntnis. Sie essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann können sie unterscheiden. Erst da kriegen sie die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dadurch, dass beides schon in der Schöpfung da war, also von Anfang an da war, Licht und Finsternis waren beide schon da, dadurch werden diese beiden Elemente, Licht und Finsternis, auch immer eine Rolle spielen in unserer Welt. Ja, manche Menschen wünschen sich, dass irgendwann nur noch Licht ist, gerade im zum Beispiel in manchen Religionen spielt es eine Rolle, dass man versucht, immer weiter so einen Weg der Erkenntnis zu gehen, um dann immer mehr Licht und immer weniger Finsternis irgendwie zu haben. Aber ich glaube, die Bibel ist da sehr realistisch und die Bibel sagt uns, es wird immer beides geben. Es wird immer Licht und Finsternis geben und beides wird in unserem Leben eine Rolle spielen. Also es ist wichtig, dass wir diese Momente der Epiphanie haben, diese Bergmomente, diese Sonntage, vielleicht Sonntage, und es ist aber auch wichtig, dass wir in das Dunkel hineingehen. Und da gibt es eine Spannung, die wir aushalten müssen zwischen Licht und Finsternis in unserem Leben. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist für euch, jetzt versuche ich es mal ein bisschen praktischer werden zu lassen, was ist für euch die Finsternis, die euch umgibt? Also müsst ihr jetzt nicht laut sagen, das ist ja ein heikles Thema, aber ich weiß ja nicht, ihr seid heute hier und ich finde, am Sonntag, da ist man ja manchmal auch ein anderer Mensch, wenn man in den Gottesdienst kommt. Ja, man zieht sich vielleicht anders an als den Rest der Woche. Man geht vielleicht auch mit einer ganz anderen Einstellung dahin. Ich will nicht sagen, dass man den anderen was vorspielt, aber manchmal redet man vielleicht anders, man verhält sich anders, als man vielleicht in der Arbeit zum Beispiel sich verhalten würde. Und jetzt frage ich mich, in was für ein Leben geht ihr morgen zurück? Oder was heißt zurück, aber was erwartet euch morgen? Oder vielleicht auch schon nachher, wenn ihr nach Hause kommt, wenn ihr eure E-Mails checkt oder wenn ihr den Briefkasten aufmacht. Gut, sonntags kommt keine Post, aber vielleicht habt ihr es gestern vergessen. Was ist eure Realität? Also was ist die Finsternis in eurem Leben, die euch herausfordert? Es gibt ja auch viel Schönes im Alltag. Ja? Es gibt auch da Licht, aber was sind so die Finsternis? Was macht euch Sorge? Was bedrängt euch? Ich denke, da gibt es auch in den Nachrichten genügend Gründe, manchmal verzweifelt zu sein, Angst zu bekommen, bedrängt sich zu fühlen, sich eingeengt zu fühlen. Und diese Finsternis um uns herum, die wird manchmal immer dichter. Hier, ich habe letztens mir ein Handy angeguckt, ein neues, was ich vielleicht kaufen wollte, habe ich dann nicht gemacht. Und Karl hat gesagt, so, ich habe das so in der Hand gehabt, habe so ein bisschen daran rumgetippt. Und dann hat Karl gesagt, Papa, aber was ganz wichtig ist, dann hat er so, er kann das schon, hat er so runtergewischt, zack, hier drauf getippt und hat gesagt, funktioniert denn auch die Taschenlampe? Ja, das stimmt, ich habe dann auch gedacht, also das ist schon ein sehr wichtiges Feature für mich, die Taschenlampe, habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist hier, manchmal, also so bei so einem Licht finde ich ja faszinierend, ihr seht das jetzt wahrscheinlich kaum, also man sieht schon, dass es leuchtet, aber es würde viel heller strahlen, wenn dieser Raum dunkel wäre. Und das finde ich faszinierend bei Licht, also dass es manchmal, dass es da so viele Abstufungen gibt und so viele auch, also gefühlt, manchmal, wenn es um uns herum hell ist, dann ist es gar nicht so wichtig, dass wir besonders hell strahlen. Aber je dunkler es und je bedrängender es um uns wird, desto mehr strengt es vielleicht manchmal an, selber zu strahlen. Also desto mehr Kraft kostet uns da überhaupt noch Licht reinzubringen in diese Finsternis. Und umso heller leuchtet es aber auch vielleicht für andere und umso anziehender ist es für andere. Ich lese euch jetzt mal den Predigttext vor. 2. Korinther 4. Und ihr werdet merken, der ist sehr abstrakt. Deshalb habe ich heute wieder so ein bisschen vorgeredet, damit ihr so ein bisschen schon mal ein Verhältnis habt, in was für einem Feld wir uns bewegen. 2. Korinther 4. Den 2. Korintherbrief übrigens, ich will euch noch kurz was dazu sagen. 2. Korintherbrief ist ein sehr spannender Brief von Paulus, weil er wahrscheinlich der emotionalste Brief ist von Paulus. Also Paulus hat ja viele Briefe geschrieben, hat auch viele Gemeinden begleitet in ihrem Leben, hat viele Hochs und Tiefs durchgemacht und eigentlich würde man denken, der war schon abgehärtet irgendwie, ja, bei dem, was er erlebt hat. Aber der 2. Korintherbrief ist irgendwie anders. Im 2. Korintherbrief schüttet Paulus so richtig sein Herz aus. Also das ist so ein Brief, da kann man richtig in jeder Zeile so diese Leidenschaft, vielleicht sogar so ein bisschen Angstschweiß von Paulus noch riechen, weil er in einer ganz schwierigen Situation steckt in der korinthischen Gemeinde. Also im 1. Korintherbrief geht es ja noch sehr viel so um Grundsätzliches, da erklärt er der korinthischen Gemeinde so, wie könnt ihr zusammenleben, wie haltet ihr auch diese Spannung aus zwischen Reichen und Armen, zwischen gesellschaftlich Höhergestellten und Niedrigergestellten und so weiter, zwischen Männern und Frauen. Und im 2. Korintherbrief spielt das alles nicht mehr so wirklich eine Rolle, sondern da geht es eigentlich nur noch ums schiere Überleben und darum, dass die Gemeinde ihn überhaupt noch akzeptiert. Also er war wohl zwischendurch nochmal in Korinth gewesen und da gab es so einen richtigen Crash. Also die Gemeinde hat ihn rausgeschmissen, mehr oder weniger, und hat gesagt, du, wir erkennen dich nicht mehr, wir erkennen deine apostolische Autorität nicht mehr an, du hast hier nichts mehr zu melden, und sie sind wohl anderen nachgerannt, anderen Leuten, die sich als Apostel bezeichnet haben und die ständig sich so selber sehr hoch gelobt haben. Und er hat jetzt große Angst um diese Gemeinde. Und er überlegt jetzt, was schreibe ich dieser Gemeinde? Also es gab sicherlich auch noch einige, die ihn unterstützt haben. Die haben gesagt, Paulus, ja, das ist unser Mann. Und einige, die eben dann anderen hinterhergelaufen sind. Und Paulus überlegt jetzt ganz lange und intensiv und er ringt darum, was schreibe ich dieser Gemeinde? Und so entsteht der 2. Korintherbrief. Und da schreibt er interessanterweise ganz wenig Persönliches, also zu einzelnen Leuten und auch ganz wenig Allgemeines zur Gemeindesituation, sondern er schreibt allgemein Theologisches. Und er schreibt viel über Licht und Finsternis, er schreibt viel über Gottes Herrlichkeit und die Dunkelheit in dieser Welt, er schreibt über Stärke und Schwäche. Und in diese Situation hinein ist auch dieser Predigttext geschrieben, den wir heute haben. 2. Korinther 4, Vers 6. Und ich finde das deshalb so spannend, diese Situation von der Gemeinde, weil ich glaube, das spiegelt sehr schön die Realität wider. Manchmal, wenn wir die Briefe lesen von Paulus, dann finde ich, wirkt das alles ja so, oder auch Apostelgeschichte, ganz besonders Apostelgeschichte, ja, das wirkt so Glanz und Glorie. Damals lief es richtig gut, die Gemeinden, die sind alle übergelaufen, da waren hunderte, tausende Mitglieder und da war so ein richtiger Drive drin. Die hatten alle richtig Bock und das Evangelium hat sich verbreitet und die hatten Geistesgaben, die wussten gar nicht, wohin mit ihren Geistesgaben und Jesus kommt sowieso bald wieder und so weiter. Und ich finde, manchmal kann man da so das Gefühl bekommen, da wäre ich doch mal damals Christ gewesen. So. Und heute ist alles so langweilig, guck mal hier, wir sind so eingerostet im Vergleich zu den Christen damals und irgendwie kaum noch Dynamik. Hier rennt keiner mehr auf dem Esel von Stadt zu Stadt und erzählt irgendwie von Jesus. Also irgendwie kann man manchmal den Eindruck bekommen. Und 2. Korinther mag ich aber so gerne, weil das zeigt, damals lief es auch schon nicht alles glatt. Und die Zerwürfnisse waren damals auch extrem. Und so schön, wie Gemeinde manchmal sein kann, ja, so Epiphanie-Ort, wie Gemeinde manchmal sein kann, so Lichtplatz, wie die Gemeinde manchmal sein kann, so dunkel kann sie auch sein. Und ausgerechnet die Gemeinde, so ein Wohlfühlort, so eine Oase, ja, so ein sicherer Safe Place für Menschen, kann auch manchmal zu einem Gefängnis werden und zu einem Folterort für Menschen. Ja, ich sage das deshalb so hart, weil es wirklich Geschichten gibt, wo Menschen nicht wegen Jesus oder wegen ihrem Zweifel vom Glauben abgefallen sind, sondern wegen der Gemeinde. Und da gibt es nicht wenige solche Geschichten. Und ich wette, jeder, der hier schon länger irgendwie in Gemeinde unterwegs ist heute, hat auch schon Dinge erlebt in der Gemeinde, die er gerne wieder vergessen würde. Manchmal so kleine Gespräche zwischen Tür und Angel, manchmal auch große Zerwürfnisse, manchmal große Konflikte zwischen Familien, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Menschen in Leitungspositionen ihre Macht missbraucht haben. Also da gibt es viele Beispiele, für wo Gemeinde ein dunkler Ort geworden ist. Und das finde ich schön, dass der 2. Korintherbrief ein Zeugnis davon ist, dass die Bibel davor auch die Augen nicht zumacht. Dass es auch damals schon so war bei Paulus. Und er schreibt auch im 2. Korintherbrief, bitte schickt Geld nach Jerusalem, die Geschwister dort, die knabbern am Hungertuch sozusagen. Auch finanzielle Probleme hatten die damals schon. Ist doch beruhigend irgendwie. Also manches hat sich aber nicht verändert. Und also das meine ich jetzt im positiven Sinne. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, also jetzt ist ein schwieriger Text, ihr müsst euch gut konzentrieren. Denn Gott, der da sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, also damit spielt er auf diesen Schöpfungstext an, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Allein diesen Satz schon, da könnte man lange drüber meditieren. Ich lese ihn nochmal vor, weil der sehr kompliziert ist. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Antlitz ist so ein altes Wort, aber mir fiel nichts Besseres ein, wie ich es übersetzen könnte. Auf dem Angesicht könnte man auch sagen, oder auf der Erscheinung Christi. Diesen Schatz, also die Erkenntnis des göttlichen Glanzes, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Das war der Predigtext. Ist doch mal was, oder? Also ich kriege irgendwie immer diese Texte, die so schwer sind. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob mir das nur so vorkommt, aber das ist doch mal ein Text, oder? Und ich finde, da spürt man auch diese existenzielle Not von Paulus in diesem Text. Also sowas schreibst du doch nicht einfach mal so. Sowas schreibst du doch nicht mal so zwischen Tür und Angel oder wenn du so denkst, ach, die Gemeinde, du in Korinth, die braucht mal noch ein paar gute Tipps. Sondern das ist doch existenziell. Hier merkt man, hier geht es um alles. Wir sind in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir sehen keinen Ausweg. Und haben doch einen Ausweg. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Das blende ich gleich ein. Fand ich lustig. Das ist ein... Ja, beschreibt mal selber, was es ist. Zwei Esel. Das ist gemein. Ich kenne den Mann ja gar nicht. Ein Mann, der auf einem Esel sitzt. Und ich habe das Bild deshalb ausgewählt, weil der sitzt da so ein bisschen, es sieht so aus, als hätte der so Gleichgewichtsprobleme, ne? Oder als würde er sich gerade erst drauf schwingen. Und es ist mit diesem Text ist es so wie mit diesem Mann auf dem Esel. Das ist so ein Text, der hilft uns, Balance zu finden, glaube ich. Oder das ist auch so das, worum Paulus da ringt in diesem Text. Er hilft uns, Balance zu finden, damit wir nicht auf einer Seite von diesem Esel runterfallen. Das mag ich so an diesem Wort. Man sagt doch, man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Und das mag ich so an dieser Vorstellung, weil es geht darum, dass keines der Extreme richtig ist, sondern es geht darum, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen ist. Und das ist das Einzige, worauf es beim Reiten ankommt. Es geht nicht darauf, man muss sich mir wurde immer im Reitunterricht beigebracht, es geht nicht darum, wie gut man sich festhalten kann an diesem, am Sattel oder so, weil das hilft dir sowieso nichts. Wenn du dich am Sattel festhältst, kann es unter Umständen sogar passieren, dass du mit dem Sattel so seitlich runterrutschst. Und dann hängst du so kopfüber am Pferd. Aber wenn du reitest, dann kommt es einzig und allein auf die Balance an. Dann kommt es einzig und allein darauf an, wie gut schaffst du es, irgendwie dieses Pferd zwischen dir zu behalten. Also nicht auf einer Seite runterzufallen. Und das ist, glaube ich, genau das, worum es in diesem Text geht. Also es geht erstmal um Licht und Finsternis. Darüber habe ich schon was gesagt. Es ist die Finsternis Christi, auf der, das Licht Christi und die Finsternis dieser Welt sind da. Das Licht Christi, die Herrlichkeit Christi, er sagt hier, die Erkenntnis des göttlichen Glanzes, also er beschreibt es mit großen, großen Worten, die Kavod auf Hebräisch, das ist das Wort, was er hier auf Griechisch benutzt, Doxa, die Herrlichkeit Gottes. Kavod, mein Kirchengeschichtsprofessor hat immer gesagt, Kavod, das ist so ein mystisches Wort, das kann man sich vorstellen wie so ein Lichtnebel. Ja, in der hebräischen Vorstellungswelt ist Kavod, diese Herrlichkeit Gottes, ist was ganz Besonderes. Das ist nicht einfach nur, Herrlichkeit ist ja für uns, hat keine Substanz. Das ist einfach so ein Wort, was wir irgendwie, damit beschreiben wir irgendwie einen, das ist ein Adjektiv, Herrlichkeit. Wobei Herrlichkeit an und für sich ist Nomen, aber ihr wisst, was ich meine. Also herrlich ist ein Adjektiv. Aber Kavod ist was anderes. Kavod ist Masse. Kavod ist ihr kennt diese Nebelmaschinen, ja, wie so ein Nebel, der da rauskommt, aber der leuchtet. Das ist ein glanzvoller Nebel. Das ist die verdichtete Anwesenheit Gottes auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich diese Kavod noch nie mit Augen gesehen haben, aber ich glaube, es gibt so Momente, da spüren wir diese Herrlichkeit. Es gibt so Momente, da sind wir ergriffen und da kriegen wir irgendwie ein Gefühl davon, hier ist ein Stück Herrlichkeit von Gott. Und das gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist da die Dunkelheit dieser Welt, die beschreibt er auch ganz treffend, von allen Seiten eingeengt, gefangen, ja, wir sind bedrängt. Wir sind ständig konfrontiert, damit hoffnungslos zu werden. Ja, man kann eigentlich jeden Tag sagen, es gibt jeden Tag wahrscheinlich, jeden Tag seit dem Beginn dieser Welt gibt es wahrscheinlich einen Grund zu sagen, heute ist schlechter als gestern. Und ich denke, je mehr Informationen wir haben, desto mehr kommen wir zu dem Schluss, das stimmt auch. Es gibt natürlich auch Gründe, optimistisch zu sein, aber es gibt immer auch Gründe, sich Sorgen zu machen. Und ich glaube, gerade wenn wir vielleicht wieder in die Nachrichten gucken, die letzten Jahre waren schon extrem, die haben uns schon gebeutelt. Ja, diese ganzen Krisen, die da kamen. Und es gab sicherlich auch schlimmere Zeiten, man kann das immer vergleichen. Aber ich denke, das ist schon eine Zeit, in der wir auch ein Gespür dafür haben, ja, es bedrängt uns schon. Es bedrängt uns schon und es gibt schon einen Grund, sich Sorgen zu machen. Wie sieht das aus in Zukunft? In was für eine Zukunft gehen wir da? Und auf der anderen Seite ist da die Herrlichkeit Gottes. Und da, was zwischen dieser Herrlichkeit Gottes und der Hoffnung ist und der Realität dieser Welt, sind wir. Weil Gott hat diese Herrlichkeit in uns gegossen. Ja, das finde ich richtig krass. Leider habe ich keine Vase dabei. Haben wir irgendeine zerbrechliche Vase? Egal, ihr stellt euch jetzt mal eine zerbrechliche Vase vor. Das wäre cool gewesen, wenn ich die hier so hätte zerschmettern können. Aber wir stellen uns das jetzt einfach mal bildlich vor. Eine Vase sind wir. Ja, ich finde, dieses Wort, da muss man erstmal drauf kommen. Wir sind zerbrechliche Gefäße, sagt Paulus. Und in diese zerbrechlichen Gefäße ist die Herrlichkeit Gottes reingefüllt. Und damit schafft er es, genau das zu bewerkstelligen, was ich meinte mit dieser Balance. Ja, weil es gab in der Gemeinde in Korinth Menschen, die haben gesagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes und deshalb sind wir herrlich. Ja, und das ist, glaube ich, so eine Versuchung, die man manchmal haben kann, dass man sagen kann, in der Finsternis dieser Welt bewege ich mich und ich bin irgendwie so ein bisschen besser als alle anderen. Weil ich habe ja den Heiligen Geist. Ich bin ja von Gott beseelt. Ich weiß ja, was richtig und was falsch ist. Ich kenne ja die Wahrheit. Ich kenne ja das Evangelium. Und deshalb bin ich richtig. Und das ist so eine Gefahr, die gibt es vor allem unter Christen. Ja, ich finde, wenn man in christliche Kreise kommt, dann gibt es manchmal so ein Spiel, was gespielt wird. Das habe ich schon öfter gesagt, aber ich denke, das ist wichtig, dass man das immer wieder anspricht. So ein Spiel, was gespielt wird, wer ist heiliger? Ja, wer hat mehr Kavot? Wer ist voller von uns? Manche, die sind bis zum Scheitel voll, sodass sie schon fast überlaufen. Ja, die sagen dann, die sprechen dann schon so. Die sagen dann, also es gibt so einen heiligen Sprech irgendwie. Ne? Man kann sagen, ach, ich hatte so ein, also ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, um niemandem auf die Füße zu fallen, aber es gibt so eine christliche Art zu sprechen und dann damit macht man dem anderen schon deutlich, ja, also bei mir, da läuft es richtig gut. Und genau dieses Problem hat ja Paulus, dass er in der Gemeinde sind viele Leute, die sprechen so. Ja, in einem anderen Kapitel, da sagt Paulus, ihr fallt denen zum Opfer. Diesen Leuten, die ständig so angeben, ja, die würden ständig so Fotos von ihrer morgendlichen Bibelarbeit auf Instagram posten und sagen, wie intensiv das heute schon wieder war und was Gott ihnen alles offenbart hat. Ja, und dann würden sie demütig tun, aber jeder weiß, dass es eigentlich nicht demütig ist. Und da sagt Paulus, das geht nicht. Das sind wir nicht. Wir sind keine stolzen Gefährte. Das Evangelium kommt nicht in großen Wagen daher, das kommt nicht in schicken Vasen daher, sondern es kommt in zerbrechlichen Gefäßen. Und das ist das Wunder des Evangeliums, dass es Gott gefällt in zerbrechlichen Gefäßen, dass diese Kavot von ihm gerade in zerbrechlichen Gefäßen transportiert wird. Setzt euch ruhig. Diese Herrlichkeit Gottes, die will gerade in den unscheinbarsten Gefäßen transportiert werden. Und das ist nochmal hier so der Rückblick auf Weihnachten heute. Das ist Jesus im Stall. Das ist das Wunder, ja. Jesus nicht als Superstar, sondern als Demütiger. Paulus erinnert die Christen in Korinth daran, Nachfolge heißt, sich selbst niedrig zu halten. Es heißt, sich nicht zu überheben über andere. Selbst wenn die Botschaft einen gut und gerne überheblich machen kann, weil es eine glanzvolle Botschaft ist. Ja, das heißt, selbst wenn ich mit Gold gefüllt bin, bleibe ich trotzdem ein Mülleimer. Ja, das war jetzt ein bisschen hart gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine, ja, also ein zerbrechliches Gefäß. Ich bleibe trotzdem, und das wird der Realität auch so gerecht, weil manche, die treten sehr selbstbewusst auf. Gerade viele Prediger, ja, ich verfolge ja so groß die, oder Predigerinnen, ich verfolge ja diese Landschaft immer von Menschen, die da auch so das Evangelium verkünden, auch in den USA. Und da geht es auch ganz viel darum, wie präsentiere ich das und welches Gefäß stelle ich da. Ja, da kann nicht jeder predigen. In so Mega-Churches, da predigen nur die, die auch was verkörpern. Und die haben so Lederjacken oft an und Skinny-Jeans und dann sehen die irgendwie selbstbewusst aus. Ja, und wenn du denen begegnen würdest, dann hättest du wahrscheinlich Angst, mit denen zu reden, weil die so eine Power haben. Aber sie sind trotzdem zerbrechliche Gefäße und es wird immer wieder deutlich, wenn die dann zusammenbrechen. Ja, und dann wird die Geschichte groß geteilt über die Medien, irgendwie, der hat Burnout, wie kann denn das sein? Der hat doch immer so gepredigt, wie kann denn das sein? Der war doch so ein starker Typ. Und jetzt kommt plötzlich raus, der hatte Depressionen oder der hat, was weiß ich, Mist gebaut in seinem Privatleben. Wie kann denn das sein? Ja, weil wir alle zerbrechliche Gefäße sind. Und weil es Gott gerade gefällt, sich in zerbrechlichen Gefäßen zu offenbaren. Es gefällt ihm, den zum Grundstein der Kirche zu machen, der Jesus verraten hat. Ja, das finde ich das Tolle. Und deshalb sagt Paulus dann auch später im 2. Korintherbrief, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe das gerade gesagt, er sagt dann diesen komischen Vers, den ich so gerne mag, mit dem Stachel im Fleisch und dass Gott ihm einen Engel gegeben hat, der ihn mit Fäusten schlägt. Was für ein Bild. Ja, und da geht es jetzt nicht darum, schwach zu tun, sondern es geht darum, sich immer wieder bewusst zu machen, wie schwach ich bin. Und dass trotzdem es Gott gefällt, diese Herrlichkeit in mir zu transportieren. Und das ist die andere Seite vom Esel, wo man runterfallen kann. Ja, dieser Mann, der hängt da mit dem rechten Bein so auf der Seite und mit dem Oberkörper auf der Seite. Und die Gefahr wäre, auf der anderen Seite runterzufallen und zu sagen, ach, ich bin doch schwach, ich kann doch nichts. Ja, ich bin doch, die Situation ist doch sowieso auswegslos, weil ich kann doch nichts ausrichten, ich bin ja so klein. Gut, wenn ich das jetzt sage, ist es nicht so glaubwürdig, aber aber ich fühle mich auch oft schwach und überfordert. Und ich weiß auch oft nicht, wo es hingehen würde. Ja, und wenn ich mir die Politik so anschaue und dann diese ganzen Demonstrationen, wo die Leute sagen, man müsste doch so und man müsste doch so, ich würde auf keinen Fall Politiker sein wollen, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich bin schon mit der Gemeinde überfordert, manchmal zu sagen, was ist richtig und wie wäre das dann mit einem ganzen Land. Ja, also nicht, ist jetzt keine Herabwürdigung der Gemeinde, aber Deutschland ist schon noch eine Nummer größer als unsere Gemeinde. Ja, und also ich wüsste, ich hätte keinen Durchblick, weil bei so vielen Themen gibt es nicht die richtige Antwort so einfach mal schnell. Ja, und das finde ich so schön, dass Paulus das hier würdigt. Und er sagt, und das ist die andere Seite vom Esel, er sagt, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch einen Raum. Diesen Satz, wenn ihr nur diesen Satz von der Predigt mitnehmt, dann reicht das schon. Wir sind in die Enge getrieben und finden doch noch einen Raum. Was ist das für eine wunderbare Vorstellung? Und den Satz danach mag ich noch lieber. Keinen Ausweg sehend, aber doch nicht ohne Ausweg. Das ist doch das Evangelium für den 28. Januar 2024. Ja, wir sehen keinen Ausweg und ich glaube, keiner von uns sieht den Ausweg. Es gibt keinen, der weiß, da ist die Antwort auf die Kriege in dieser Welt oder auf die wirtschaftlichen Nöte oder auf die politischen Konflikte. Das weiß keiner. Und vielleicht seid ihr gerade auch in einer persönlichen Situation, wo ihr sagt, ich habe keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Ja, ich habe mein Leben vor die Wand gefahren und vor die Wand fahren heißt ja, es gibt keinen Ausweg. Ja, ich bin in einer Sackgasse gelandet in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, wohin. Und trotzdem, und das ist das Evangelium, sieht Gott einen Ausweg. Und gerade da, wo wir an diese Wand gefahren sind, da fängt Gott erst an. Gerade da, wo wir nicht mehr weiter wissen, da fängt Gott erst an. Und das ist die wunderbare Botschaft, dass es eben halt nicht auf das Gefäß ankommt, sondern auf den Inhalt. Dass es halt nicht auf unsere Fähigkeiten ankommt, sondern auf das, was Gott uns verheißt. Und deshalb fängt Paulus hier auch mit nichts Geringerem an als mit der Schöpfung. Ja, als Gott das Licht von der Finsternis geschieden hat. Weil der das Licht von der Finsternis geschieden hat, der sieht immer einen Ausweg. Das will ich euch noch ganz zum Schluss mitgeben. Das ist dieses Bild, was in der Schöpfungserzählung drinsteckt. Ja, ich will euch schon mal anteasern für dieses BTI-Seminar oder für die andere Veranstaltung auch. Diese Schöpfungserzählung ist groß, ja, da steckt richtig viel drin. Und das ist das Wunderbare daran. Ja. Gott scheidet das Licht von der Finsternis. Die Vorstellung, die dahinter steckt von dieser Tohu Wabohu ist, wer soll da noch Ordnung reinbringen? Also ich habe manchmal mein Kinderzimmer dann nicht aufgeräumt gekriegt, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ja, weil ich einfach überfordert war, weil ich keine Ahnung hatte, wo soll ich jetzt hier noch anfangen. Und dann habe ich es einfach gelassen. Und irgendwann musste meine Mutter das dann halt machen. Und so fängt es mit der Schöpfung an. Ja, Gott kommt da rein und es ist ein unaushaltbares Chaos. Alles ist durcheinander. Es sind alle Urkräfte, die drücken nach innen, die drücken in die Finsternis. Und Gott kommt rein und sein Schöpfen besteht nicht darin, dass er einfach zack und es ist da und er nimmt auch keine Materie und formt die, sondern Gottes Schöpfungshandeln besteht darin, dass er etwas auseinanderdrückt, dass er Licht und Finsternis scheidet, dass er Ordnung schafft. Dass er Raum macht, dass er Platz macht, dass er Ordnung in dieses Chaos bringt. Und das ist eigentlich auch eine grundchristliche Vorstellung, eine grundchristliche Weltanschauung, wenn wir auf diese Welt schauen, dass alles, was existiert, nur deshalb existiert, weil Gott immer noch seine Hände drüber hält. Das ist das mit dieser Käseglocke. Wir glauben ja nicht mehr, dass die Welt eine Käseglocke über sich hat, ja, die dann die Urfluten davon abhält, auf die Erde runterzukrachen wieder. Aber ich mag dieses Bild trotzdem. Ja, ich mag dieses Bild, dass wir nur deshalb noch leben, weil Gott ständig seine Hände drüber hält und diese Urfluten abhält von uns. Und weil Gott immer noch Licht und Finsternis scheidet für uns. Und weil immer noch Morgen und Abend voneinander getrennt sind und Winter und Sommer und Ernte und Aussaat. Weil Gott es so möchte, weil Gott es auseinanderhält. Und deshalb schafft Gott es auch in den ausweglosen Situationen dieser Welt, irgendwie einen Weg zu finden. Und das ist das Wunderbare. Und das ist das, was Paulus in diesem Text so wunderbar schafft. Und deshalb will ich ihn euch zum Schluss nochmal vorlesen, dass wir auf dem Esel sitzen bleiben in unserem Leben. Ich hoffe, dass wir das schaffen in den kommenden Wochen. Und ich möchte, dass diese Predigt so eine Einladung dazu ist, Balance zu finden in diesem Chaos. Und dass wir Balance finden zwischen Überheblichkeit und zu großer Selbstverneinung und Demut. Und dass wir eine Balance finden zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Respekt und Hoffnung, sage ich mal so. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz, also die Kavod, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind zerbrechliche Gefäße. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch Raum. Keinen Ausweg sehen wir, aber sind doch nicht ohne Ausweg. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Amen.